So, ich möchte Ihnen gerne alle hier einen Forschungsansatz vorstellen, den ich entwickelt habe. Ein bestimmtes Design. Und bevor ich damit beginne, möchte ich ganz kurz etwas sehr Wichtiges erläutern in der Astrologie. Also dieser Forschungsansatz, der setzt astrologische Zyklen in Beziehung zu Veränderungsprozessen eben in der Lebenssphäre, in der sublunaren Natur, wie die Alten so schön gesagt haben. Und ich habe mich mal darauf jetzt beschränkt zu sagen, dass ich astronomische Daten, wie ich sie aus der Ephemeride entnehmen kann, direkt in Beziehung setze zu Veränderungsprozessen auf der Erde. Und zwar erstmal mit sicheren Daten vielleicht auch zu arbeiten, mit Wetterdaten oder auch mit anderen Daten, die ja vorliegen. Die auch nicht so leicht angreifbar sind wie, sagen wir mal, psychologische Daten. Und davon ausgehend dann, wenn sich da Ergebnisse ergeben, mit sicheren Daten, vielleicht psychologische Hypothesen zu generieren und von da aus weitere Fragestellungen zu entwickeln. Das ist eigentlich mein Ansatz. Ganz kurz vorneweg. Ich werde jetzt erstmal kurz den Sonne-Mond-Zyklus erläutern, der von Dan Rudier propagiert wurde. Ich denke, eine wichtige These der Astrologie ist, dass markante Wendepunkte bzw. gegensätzliche Entwicklungsphasen im Abstand von jeweils 90 Grad da sind. Das Viererschema der Astrologie, das ist mit Sicherheit jedem geläufig, brauche ich nicht weiter auszuführen, denke ich mal. Ja, und was ich hier dargestellt habe, ist einfach jetzt mal der Mond in seinem Lauf um die Erde, und das ist hier die Erde in ihrem Lauf um die Sonne. Und da ergeben sich eben diese vier Achsen, die Sonne, also die Tagkraft nach Dan Rudier, auf der anderen Seite äußere Teil vom Sonnensystem, die Nachtkraft. Wir haben hier dann die Vergangenheit und dort die Zukunft. Und der Mond, der hat eben diese vier Phasen im Zyklus, Neumond, Aufschlagensquadrat, Vollmond, Abschlagensquadrat und wieder Neumond. So, man kann jetzt hingehen und kann eigentlich jedem Zyklustag eine Zahl zuordnen. Das habe ich einfach mal das Mondalter genannt. Das geht mit Neumond bei 1 los. Also der Tag, an dem Neumond ist, ordne ich einfach die Zahl 1 zu, und dann ist am 7. Zyklustag ungefähr Aufsteigungsquadrat, am 15. Zyklustag ist Vollmond, am 22. Zyklustag ist dann wieder Aufsteigungsquadrat, und wir haben dann hier den 29. oder 30. Zyklustag, je nachdem, geht dann wieder über den 1. Das ist der Sonne-Mond-Zyklus, und ich habe mich einfach mal dafür entschieden, mit dieser Variable zu arbeiten. Es gibt da ganz leichte Unterschiede, weil der Mond ja manchmal schneller, mal ein bisschen langsamer läuft. Aber diese Unterschiede sind nicht so gravierend, als dass jetzt diese Phasen sich dadurch jetzt merklich verschieben würden. Das ist höchstens 1 bis 1,5 Tage. Ja, was ich im Grunde gemacht habe, ich habe mir Wetterdaten genommen. Ich habe in meiner Schulzeit mich sehr viel mit Meteorologie beschäftigt. Das war gewissermaßen so der Vorläufer der Astrologie bei mir. Ich habe 6 Jahre lang die Wetterkarte vom Deutschen Wetterdienst bezogen und habe dann einfach mal vor schon 1,5 Jahre, ist es jetzt her, 2 Jahre, habe mir entschieden, dann diese ganzen Daten mal in den Rechner zu hacken. Habe ein Programm geschrieben, was mal so für jeden Tag, ich brauche dann nur das Anfangsdatum eingeben, wenn ich einen Datensatz vorliegen habe mit täglichen Daten, was mal für jeden Tag dieses Mondalter berechnet und auch die Mondphasen berechnet. Das Programm kann ich auch, wenn jemand Interesse dran hat, immer zuschicken. Und haben einfach dann die Wetterdaten eben mit dem Sonnen-Mond-Zyklus in Beziehung gesetzt, der 29,5 Tage dauert. Ja, und ich denke mir mal, dass ich einfach jetzt die Ergebnisse mal präsentieren werde davon. Kommt hier da auch den Artikel dann?
Schön, um wahr zu sein.
So, das ist also der Gang der Temperatur. Und zwar, ich habe mich dann auf Dan Rudier bezogen, auf den Umstand, dass Astrologie Veränderungsprozesse misst und nicht irgendwelche statischen Ist-Zustände. Das hat er in seinem Buch astrologische Aspekte wohl mehrfach auch in anderen Werken aufgegriffen. Das ist das Problem der heutigen Astrologie. Und ich habe mich aber bemüht, diesem Umstand gerecht zu werden und habe für jeden dieser über 2000 Messtage insgesamt, das ist in der Zeit von 85 bis 91, von dem Computer angewiesen zu sagen, gut, berechne mal den aktuellen Veränderungstrend. Der Computer hat es dann so berechnet, indem er beispielsweise jeweils immer vom achten Tag jetzt diesen Wert abgezogen hat. Ne? Beispielsweise, wenn hier jetzt ein Wert gewesen wäre von 30 Grad und hier einer von 20, dann würde dieser Tag jetzt den Wert minus 10 zugeordnet erhalten. Das heißt, ich schließe dadurch jeglichen Jahreszeiten-Saison-Effekt aus und messe wirklich nur die Veränderung innerhalb einer Woche. Das ist eigentlich mein Ansatzpunkt gewesen. Ich habe nämlich herausgefunden, dass wenn man die Absolutwerte jetzt misst, dass man dann eigentlich wenig Ergebnisse erhält. Also keine signifikanten Ergebnisse. Ja, ich habe das Ganze eben jetzt, es zieht sich eben über 6 Jahre, also da passen 75 Mondzyklen rein. Habe ich das Ganze mal berechnet.
Ja, darf ich mal fragen, die Temperatur sind Differenz, ne?
Die sind Differenzwerte jeweils zur Vorwoche.
Also ein aktueller Tag minus dem entsprechenden Tag der Vorwoche.
Richtig, ne? Und das Ganze habe ich eben für alle 75 Mondzyklen durchgerechnet, den ganzen Zeitraum. Mhm. Ist natürlich klar, die erste Woche fällt dadurch dann raus, ne? Weil ja für die erste Woche keine Vorwoche existiert, eine Datenreihe, ne? Das ist das Einzige, ne? Dadurch reduziert sich das auf 2214 Messtage. Und das ist halt das Ergebnis. So.
Das ist jetzt mit wie groß ist die Schwankungsbreite? Also ja, wie ist das, wenn wir jetzt ist es so, dass es ungefähr 1,5 Grad sind pro Woche sozusagen dieser Unterschied, also bei allen Zyklen zusammen. Und wie variiert das? Also das ist ein Mittelwert über 50 oder 60.
Ja, also so kennen wir, wir kommen gleich noch, ich werde das mal auflegen zum Vergleich.
Vielleicht das
Also hier habe ich das Ganze jetzt nochmal absolut, also ich habe auch den Artikel, den werde ich gleich im Anschluss an meinen Vortrag rumgeben, wenn es zur Diskussion fortschreitet. Da sind auch Statistiken berechnet, Signifikanzwerte, auch die Kennwerte, Varianz und Mittelwerte angegeben dann. Also ganz methodologische Design habe ich auf einer Seite dann nochmal extra dazu gefügt. Hallo. Gut. Jetzt wird in der Astrologie der Mond dem Wasser zugeordnet. Der Mond hat einen feuchten und kühlen Charakter, kann man Klöckler nachlesen. Die Sonne hat eher trockenen und warmen Charakter. Das sind ja eigentlich Urprinzipien, das sind ganz rudimentäre Grunddinge der Astrologie. Einmal Phasenabhängigkeit, dass jeweils gegensätzliche Entwicklungsphasen von 90 Grad gegensätzliche Trends hervorbringen müssten. Ne? Darum ist das Quadrat ja so schwierig auch und so unvereinbar. Das ist das eine. Das sieht man hier eigentlich sehr schön, wenn man hier das anschaut, dass dort am vierten Zyklustag beispielsweise ein Abkühlungstrend ist, relativ zur Vorwoche. Ne? Und das halt hier jetzt in den 11. Zyklustag rum, also genau 7 Tage später, also 90 Grad später, ist ein gegenläufiger Entwicklungstrend da. Ne? Eine Erwärmung relativ zu der Woche. Und diese Spitze von plus 1,2 heißt einfach, dass dieser Tag eben durchschnittlich, dieser Zyklustag, ne? Über 75 Mondzyklen wird durchschnittlich um 1 Grad wärmer ist als dieser hier, als der vierte. Ja, da gibt es schöne Wetterregeln für Mitteleuropa. Ich habe mal irgendwann einen Bauernkalender ausgegraben, da stand dann so drin, ja, mit dem Mond wechselt auch das Wetter. Also mehr Variabilität habe ich nicht unbedingt nachweisen können, also die Varianz ist jetzt nicht höher der Wetterwerte um Neumond, aber wir haben doch das Phänomen, dass tatsächlich bei Neumond eine Abkühlung ist, kurz nach Neumond, und auch eine vermehrte Niederschlagstätigkeit, wie sich das für den Mond auch schön gehört. Ich habe aber die Geschichte, wenn man sich mal die Niederschlagswerte anguckt, das ist in Millimeter jetzt angegeben, pro Tag durchschnittlich, sieht man auch, dass eben mit Neumond und mit Vollmond haben wir jeweils eine Zunahme der Niederschläge und eine Abnahme der Temperatur kurz danach. Ne? Das ist logisch. Es fällt Regen und durch die durch Niederschlagstätigkeit kühlt es sich leicht ab. Das ist im Sommer im Übrigen noch stärker, während im Winter auch gemäß alter Hypothese im Volksmund die Abkühlung besonders stark ausfällt nach Vollmond. Also hier zeigt sich schon mal, dass sich eigentlich ganz einfach mit astrologischen Hypothesen da arbeiten lässt, indem man diese in Bezug setzt zu Daten, die halt vorkommen. Also was ich an so einem Mondzyklus gut finde, ist, dass er halt eine hohe Periodizität aufweist. Das heißt, man erhält genug Daten, um wirklich sinnvolle Designs rechnen zu können. Und jetzt die Ergebnisse. Die Varianztestung kann man relativ einfach vornehmen, indem man jetzt hier Mittelwerte bildet für die Mondphasen. Also entweder direkt für diese Phasen oder um 45 Grad versetzt. Und ist damit der Anfang der Varianzanalyse vergleicht auf Signifikanz.
Für Signifikanz ist es denn, dass ihr gewinnt?
Ja. Gebe ich gleich rum, das ist
auf jeden Fall. Wie viele Messpunkte machen das?
Möchte ich mal was fragen, der Stefan? Ja. Ich bin nicht der Stefan.
Ja.
Aber nur eine Erläuterungsfrage.
Ja.
Also, wenn, ich glaube, ich war irgendwie unaufmerksam. Also, wenn da steht beim zweiten, also bei dem, nach dem achten Tag,
ja,
dass die Spitze bei ein bisschen über 1.
Ja.
Das heißt also, es ist an diesem Tag 1 Grad wärmer als am Tag vor, als eine Woche vorher.
Ja.
Ich denke, man kann ja, das heißt also, es wäre da ungefähr 1 Grad, es wäre 0,5 Grad minus.
Nee, plus, also ich kann das kurz mal an der rechten.
Vorher war es doch 1,5 Grad.
Nee, also ich kann es gerade mal an Abbildung 1 erläutern, das ist die rechts oben.
Da haben wir schon.
Okay. Also hier ist man jetzt die Spitze. Am 10.11. Zyklustag.
Ja.
13,5 ist das ungefähr. Hier haben wir am 3. Zyklustag einen Wert von ungefähr 12,5. So, und jetzt bin ich halt hingegangen und habe einfach jetzt für jeden der einzelnen Messzeitpunkte gesagt, bildet die Differenz zur Vorwoche und legt das als neue Variable ab auf der Festplatte. Das heißt, diese Spitze hier, diese plus 1,2 heißen, dass es hier an dem Punkt genau 1,2 Grad wärmer ist als noch 7 Tage vorher.
Ja? Ja, alles klar.
Also es wird jeweils immer nur noch der Trend verglichen.
Ja, ja, ja. Das ist mir klar. Es ist halt doch so, im Laufe des Jahres gibt es also ein halbes Jahr, wo es steigt, die Temperatur,
ja, ja,
und ein halbes Jahr, wo es sinkt, sodass ich es merkwürdig finde, das jetzt alles in einen Topf zu werfen.
Ja, ich habe das auch im Ad-Jahr-Wunder schon im Internet diskutiert, das Ganze. Ich habe mir genau das irgendwo vorgeworfen, das könnte ja ein Überlagungseffekt sein, Saisoneffekt. Ich habe mir darüber sehr viel Gedanken gemacht und habe das auch vorher schon berücksichtigt und habe das Ganze auch für Frühjahr und Herbst berechnet, also für alle 4 Jahreszeiten getrennt. Ich habe mir gesagt, das ist ja auch ein gängiges Verfahren der Statistik, wenn der Effekt da ist, dann muss er auch dann noch sichtbar sein, wenn ich das mal in die 4 Jahreszeiten quasi sozusagen jetzt aufdröse und nur die Werte für jede der 4 Jahreszeiten mir nehme. Mhm. Es hat sich gezeigt, dass im Sommer und Winter die gleiche Tendenz in etwa kommt. Während im Frühjahr insgesamt natürlich eine Erwärmungstendenz dann da ist. Ne? Das heißt, wir haben das Phänomen, dass als im Frühjahr diese Abkühlungen aufgehoben werden, bei 0 sind, dafür die Erwärmungen sehr stark ausfallen, vor allem im letzten Mondviertel. Ja? Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass Sie die jahreszeitlich bedingten Temperaturdifferenzen herausgerechnet haben?
Ja. Und die treten auch gar nicht so sehr auf, weil wir die Mondzyklen untersuchen und die Mondzyklen sind relativ unabhängig jetzt von den Jahreszeiten. Ne?
Die haben nur eine Woche. Mhm. Ja, die Differenz in der Woche vorher und da werden die großen Dinge werden ja mitgenommen.
Aktueller Trend, genau das. Ne?
Ja. Ja, ich frage mich ab, das ist jetzt für Deutschland, aber das kann doch nicht für jedes Land auf der Welt dasselbe geben.
Nee, kann es auch nicht. Also ich beschränke mich auch ganz ausdrücklich, steht auch mal im Artikel drin, wirklich auf Mitteleuropa. Diese Mondregeln, die Astrologie wurde auch für Mitteleuropa hier entwickelt und es scheint wirklich so zu sein, dass es für hier zutrifft. Ich habe das Ganze mal eines Datensatzes aus den 40er Jahren für Palermo mal berechnet. Das war ein 4-Jahres-Datensatz, kam fast genau das gleiche raus. Auch eine derartige Phasenabhängigkeit. Während für Orte in der Karibik, da haben wir auch mal so kleine Datensätze laufen lassen von 3-4 Jahren oder auch für Zentralnordamerika ergaben sich andere Phasenabhängigkeiten. Die waren aber trotzdem nachweisbar.
Haben Sie eine Fourier-Analyse gemacht, um zu schauen, ob es da wirklich eine Frequenz von eine Periode von 29 Tagen gibt?
Das wäre auch noch eine Idee, habe ich noch nicht gemacht, also so eine Zeitreihenanalyse.
Aber
ergibt sich das nicht eindeutig? Also wenn man das so eindeutig sieht, muss man es doch nicht nochmal rechnen. Also wenn ich die Kurve anguckt, denke ich, brauchen wir doch keine Fourier-Analyse.
Ja, doch. Gut, man findet immer sowas.
Ja.
Gleich, wenn man 58 Tage oder 74 Tage, sowas, man wird immer sowas finden. Aber die Größe, ja, das ist...
Ich denke, es ist durchaus möglich, dass sich noch andere Rhythmen ergeben könnten, die auch noch wichtig sein könnten nach einer Spektralanalyse. Aber was mir halt wichtig war zu zeigen, dass ich halt tatsächlich eine Abhängigkeit nachweisen. Das heißt nicht, dass der Mond damit das Wetter direkt beeinflusst. Es kann auch, es ist erst eine Korrelation, die da ist. Ne? Die kann auch durch einen dritten Faktor, den wir vielleicht gar nicht kennen, mit bedingt sein.
Ja, ich wollte auch nochmal in die gleiche Richtung auch nachfragen, dass man, du hattest, oder sagst du gleich noch was zu den Auswertungen dann zur Statistik? Ah ja, okay, dann.
Die gebe ich gleich noch auf. Also, und bevor ich was zu der Statistik sage, werde ich noch kurz etwas zu einer Theorie sagen, die ich dazu entwickelt habe, wie das vielleicht auch erklärbar ist, anhand von Sonne und Mond. Lass mich gerade nochmal eine andere Folie jetzt auf. So. Das ist hier die Bahn unserer Erde und die Sonne hier. Kosmos Eier, das hat er jetzt auch immer gesagt. Und die Erde, die Eier tatsächlich in einer Wellenlinie um die Sonne. Hat damit zu tun, dass der Mond ja auch schwere Kräfte ausübt auf die Erde. Und es ist aber eigentlich immer das Phänomen, dass bei Neumond und bei Vollmond der Einfluss des Mondes von der Gravitation ja auf die Erde besonders stark ist. Dass das lunare Prinzip im Grunde stärker ist, ein Stück weit, vielleicht auch als das solare, weil die Erde eben maximal abgelenkt wird. Mal wird sie mehr zusammen hingezogen, mal mehr weggezogen. Also gut, astronomischer Hinsicht ist es ein sehr geringer Effekt. Also es hat aber keinen nennenswerten Einfluss auf die Sonneneinstrahlung, das kann es nicht sein. Ne? Aber allein vom Anschaulichen her finde ich das sehr interessant astronomisch, dass hier der Mond eben die Erde sehr stark ablenkt aus ihrer Bahn. Und hier jetzt bei Halbmond dieser Mondeinfluss offenbar eher schwächer ist. Da war also eher die Geschichte, dass der Mond hier die Erde ein bisschen abbremst. Der Mond steht da, wo die Erde ein paar Stunden vorher war. Darum auch Krise der Vergangenheit nach gut, ja, beim Aufsteigen im Viertel. Hier haben wir jetzt das absteigende Quadrat, da zieht der Mond eher ein bisschen in Richtung Zukunft. Und darum Orientierung auf die Zukunft und Bewusstseinsveränderung, also astronomisch. Ist es nicht natürlich auch interessant, mal sich das zu vergegenwärtigen. Verallgemeinert man die Anschauung, müsste eigentlich konkret jetzt herauskommen, dass hier der solare Einfluss stärker ist. Wenn der Mond im 90-Grad-Winkel steht zur Erde, ne? Weil die Erde auf ihre idealtypischen Bahn läuft. Wir haben hier aus Veranschauungsmaterial heraus die Beobachtung, dass der Mond die Erde eben stark ablenkt und damit der lunare und feuchte, abkühlende Einfluss stärker sein müsste. Das Ganze ergibt sich auch aus den Daten. Also man sieht also hier, dass das tatsächlich also mit Neumond und mit Vollmond jeweils eine Zunahme Niederschlagstätigkeit, eine Abkühlung vorhanden ist gemäß lunaren Prinzips und dass bei Halbmond jeweils trockeneres Wetter anzutreffen ist und wärmeres Wetter gemäß solaren Prinzips. Also das war dann noch ein Erklärungsmodell, was ich mir überlegt habe angesichts der vorhandenen Daten. Was sagen, es geht halt für Mitteleuropa. Mitteleuropa liegt ziemlich zwischen den Klimazonen, wo auch im Grunde ja, kaltes, warmes Wetter auch sehr aufeinandertreffen. Also vielleicht müssten wir hier auch den Gegensatz zwischen Sonne und Mond besonders stark spüren können im Witterungsgeschehen. Also in anderen Zonen der Erde mag was anderes gelten. Also bislang Ich möchte diese Daten mal nur auf Mitteleuropa beziehen und ich habe halt noch vor, anhand von größeren Datensätzen das Ganze mal zu verifizieren. War es im Grunde jetzt schon soweit? Ich gebe gerade mal jetzt den Artikel rum.
Zur Auswertung?
Zur Auswertung kommt man was. Ja.
In Richtung dieses Bildes vorhin nochmal mit der Deutung. Also da überschränkt sich jetzt ja so meteorologische und rein astronomische Argumentation mit so ein paar angehängten astrologischen Assoziationen, würde ich mal sagen.
Ja.
Also erst ist es aber, wenn man jetzt diese Schlenker immer wegließe von Rütja, wäre es eine rein meteorologische Sache. Der Mond, bestimmte Kräfte, da gibt es Gezeiten, da gibt es Winde, da gibt es Temperaturen, also etwas, wo kein Mensch auch nur dran denken würde, dass es was mit Astrologie zu tun hat.
Was hat es mit dem Einzelnen zu tun?
Nicht, wo man also jetzt nur sagt, und dann noch in Mitteleuropa, das ist auch ganz klar, wie die Winde immer wechseln, das weiß jeder, der in Oldenburg wohnt, wie das mit den Kronen immer ist. Und ganz klar, wenn man die Gezeiten und alles. Deshalb ist die Frage, warum die Astrologie jetzt da reingemogelt?
Ja, also meine Idee ist die folgende. Ich könnte mir jetzt diese Daten hernehmen und davon ausgehend mal astrologisch-psychologische Hypothesen formulieren.
Ja.
Und das steht auch im Artikel dann drin. Im letzten Teil habe ich jetzt vergessen, irgendwas zu sagen. Danke, dass du mir das.
Stimmung zum Beispiel.
Stimmung, ja. Das wäre dann sagen, okay.
Stimmungsfrage.
Okay, ja, vielleicht gibt es irgendwelche Entsprechungen in der Stimmung. Ja. Im Artikel habe ich geschrieben, dass eben bei Neumond und bei Vollmond es eher emotional zugeht. Also Neumond, Stichwort inneres Vertrauen, Vollmond, emotionales Engagement in Beziehungen.
Aber da könnte ja auch noch eine Rolle spielen, in welchem Zeichen dann gerade der Neumond stattfindet. Also dass das zeichenspezifisch auch nochmal Unterschiede sind.
Ja, das habe ich versucht zu berechnen und da bin ich eher zu uneinheitlichen Sachen gekommen. Also Zeichen, Häuser. Ich habe geguckt, ob der Mond an der Achse jetzt was zu sagen hat. Wobei der Jahreszeit einfach nicht mehr kontrollierbar wird. Weil die Zeichen sind ja aus der Jahreszeiten bezogen. Und ich habe dann gemerkt, dass das zu großen Problemen führt, dass man viel mehr Daten bräuchte, um da das ausrechnen zu können. Also,
ja. Wenn es dann eben auch um Veränderungstendenzen in der Stimmung geht, dann müssten die Menschen und ihre Aussagen dazu ja auch verlässlich sein. Wer kann das schon so genau sagen, wie sich eine Stimmung beginnt zu verändern? Das ist halt schwer, sehr viel schwerer messbar.
Ich
würde da gerne noch mal das aufgreifen, was Herr Struh gesagt hat. Also einfach so, als so wie ich das verstehe. Also ich muss Ihnen da nämlich zustimmen. Es ist eigentlich eine rein meteorologische Untersuchung. Das Faszinierende ist nur, dass die Meteorologen das so aber nicht gesagt haben bisher. Und dass eine alte astrologische Regel, dass die einfach Recht behält, also obwohl das, also das ist sozusagen, die Astrologen haben es ja schon immer gewusst und jetzt wird statistisch belegt, tatsächlich. Und die haben es aber nicht aus der Meteorologie. Und das ist so ähnlich für mich wie dieser Fall, dass die Astrologen sagen, weil der Mars rot ist, der hätte etwas mit Kampf und so weiter zu tun. Und weil nämlich Rot die Farbe des Blutes ist und die Leute, die eben Kämpfer, die Krieger, haben es eben mit dem Blut auch. Ja? Und jetzt stellen wir dann fest, tatsächlich in den roten Blutkörperchen, da wird auch der Sauerstoff sozusagen, ist der Träger des Sauerstoffs. Und diese alte astrologische, in Anführungsstrichen abergläubische Regel, bekommt aus der Medizin dann so eine ganz merkwürdige Bestätigung, dass dort auch tatsächlich das Eisen gebunden ist. Und das Eisen, das hat eben nicht wegen Kriegshandwerk so, sondern es ist wirklich dort gebunden. Das sind so ganz merkwürdige Zufälle, dass diese an den Haaren herbeigezogenen Begründungen der Astrologen auf einmal so eine merkwürdige moderne Beleg erfahren. Und hier ist es gerade umgekehrt, dass eben die Astrologen sagen, aufgrund ihrer Vorstellungen, ne, also dass das mit dem Mond zusammenhängt, und dann macht man das Statistik ganz trocken und dann findet man das dort auch. Also, so wie beim Gauquelin, der der Mars, der soll eben Sportler und Militärs hervorbringen und Gauclin macht eine Statistik und dann ist er tatsächlich auch öfter am Aufgang und an der Kulmination. Also das ist, denke ich, so der Erkenntniswert. Und dann ist es natürlich naheliegend, was auch der Andres natürlich macht, dass er jetzt denkt, okay, jetzt gehen wir mal innerhalb der Astrologie einfach noch einen Schritt weiter. Also bilden wir jetzt Hypothesen, die natürlich da jetzt weit über hinausgehen. So, ne? Also ich denke auch, dass alles das, was jetzt an Hypothesen kommt und der Mutier und so weiter, das ist natürlich nicht mehr legitimiert durch diese Statistik.
Nee, das ist schon eine Erklärung und Diskussionsteil eigentlich.
Genau, ne? Das ist...
Ja. Dazu möchte ich doch also nochmal jetzt an der Stelle methodischen Bedenken nochmal angeben, eben halt schon über diesen schönen Effekt diskutieren. Also zum einen denke ich, wäre es unbedingt wichtig für die Temperatur Zufallszahlen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, das Ganze mal statt, also Mondzyklus okay, aber dann statt Temperatur Zufallszahlen zu nehmen und zu gucken, ob das dann auch wieder auftaucht.
Ja, es gibt allerdings noch ein Thema, weil ja wirklich tatsächlich bei der Temperatur der Folgetag mit dem Vortag halt jeweils korreliert ist. Ne? Das ist ja eine relativ gute Übereinstimmung noch von Punkt 9. Innerhalb von einer Woche sinkt das dann ziemlich ab unter Punkt 3. Und da muss man das berücksichtigen, diese Korreliertheit von Temperatur, während dann Zufallszahlen rechnen.
Ja, nee, aber das ist ja genau, wenn du, weil wenn du da einen Trend in den Daten hast, ne, dann hast du, also dann müsstest du eigentlich, oder würde man es als Statistiker sagen, gut, es ist eigentlich keine Sache mehr von Varianzanalyse, sondern eben Zeitreihen. Man müsste eigentlich, man hat zwei Zeitreihen, Mondzyklus und Temperatur und müsste dann eigentlich, oder Temperaturdifferenzen, man müsste dann eben so Transferfunktionsmodelle mit Arima oder sowas berechnen.
Ja,
ne?
Ja, aber Michael, würdest du wirklich erwarten, also ich bin ja nun auch nicht ganz unkundig in der Statistik, aber ich frage mich immer, wenn man, das ist doch irgendwie relativ clever gemacht, ich nehme die Temperatur und genau eine Woche vorher und nehme ja nur den Differenzwert. Und mir leuchtet gar nicht ein, warum ich, also gut, natürlich kann man das tun, aber würdest du wirklich erwarten, dass du mit Zufallszahlen eine ähnliche, also die genau auf Mondzyklus liegt?
Ich habe so rein intuitiv einen Verdacht, vielleicht liege ich völlig daneben, ich habe in Statistik kein großes Wissen. Aber was mir auffällt, ist, dass gerade diese eine Woche vorher ist ein Unterzyklus, die 7 Tage.
Ja. Ja, das ist ja klar.
Muss ja nach Astrologie. Also wir haben ja, die Astrologen behaupten ja, es gibt einen 4er-Zyklus. Man kann einen gesamten Zyklus von 29,5 Tagen durch 4 teilen und das ist das Wichtigste eigentlich in der Astrologie, das 4er-Schema. Der Tierkreis baut darauf auf den Äquinoxialpunkten. Mhm. Wir kennen die 4 Mondphasen, wir kennen die 4 Punkte bei Tag, ne? Also Aufgang, Kulmination, Untergang und Nadir. Und das ist ja eigentlich eine der wichtigsten Arbeitshypothesen der Astrologie, dass da was dran ist am 4er-Schema. Und dann liegt es auch nahe, es mit dem 4er-Schema anzufangen, da habe ich das auch gemacht.
Aber gerade eben bei Differenzwerten ist immer das Problem, dass du so Regression zur Mitte-Effekte hast. Ne? Das heißt, wenn du die großen, also sagen wir einfach, du hast so eine zufällige Oszillation und ziehst dann die positiven von den anderen Werten ab, dann kriegst du auch immer so eine Oszillation irgendwie hin.
Ja, aber dass diese Phasen genau ist.
Gut, okay, aber das...
Aber okay, gut, ich meine, es spricht ja nichts dagegen und es ist auch kein großer Aufwand, eine Fourier-Analyse zu rechnen.
Weil da kommt jeder sofort dran von diesen Skeptikern und sagt als erstes, ja, das mit Zufallszahlen kriegt man das auch hin und erstmal so Differenzen.
Okay, also. Wie kommt das denn bei den Zufallszahlen zu diesen Schwankungen?
Ja, tja, so ist die Welt.
Erstens und zweitens, es ist tatsächlich so, ich würde es auch sagen, Schwankungen okay, aber dass diese Schwankungen eine solche Regel hat, wie haben Sie gesagt, Phasen.
Ja, genau, die sind eben ja genau in Einklang
mit der Mondphase.
Ja, nee, das ist ja die Messwertabhängigkeit. Also, wenn ich einen Trend drin habe, in Korrelation von Punkt 30 auf 6-7 Tage, das wird man ja bei einer zeitreihenanalytischen Betrachtung, wird ja das stationär gemacht. Das heißt, ich nehme alle Trends raus und gucke, gibt es dann immer noch Effekte. Richtig. Und wenn ich einen Trend drin habe, dann habe ich immer solche Schwankungen.
Also, die Differenzen kommen, diese Schwankungen Zufall.
Also ich kann mir eigentlich auch nicht erklären, den Zufallszahlen. Wenn ich einen Zufallsgenerator habe, der kotzt mir willenlos irgendwelche Werte auf die Festplatte. Und wenn ich dann solche Differenzwerte rechne, dann kommen mit
Sicherheit... Du hast im Prinzip natürlich keine Zufallszahlen, weil du hast ja in den Temperaturdaten irgendwelche Trends drin. Jetzt wäre es natürlich interessant, einen Trend herzustellen, der eben nicht einfach irgendeinen anderen Trend, der auch einen Trend drin hat, aber keinen echten Temperaturtrend, also ein Artefakt.
Weil ich probiert, ich habe dann mal so 10 Tage so als Lag eingegeben, ne? Mhm. Da kam gar nichts mehr raus.
Na gut, das ist 10 Tagen. Da war das dann so, da war eine Linie dann nachher.
Das wäre zum Beispiel, das musst du natürlich das solltest du mit aber einbauen in deinen Artikel. Das ist ein ganz wichtiges. Das musst du natürlich machen.
Das ist ganz wichtig. Alle Tage aus Verbindung zu leicht gehen.
Es gibt ja die Mondregel, dass an Wassertag, dass es da feuchter ist, mehr Neigung zu Niederschlägen. Also wenn der Mond in Wasserzeichen steht. Und es wäre ja interessant, mal zu gucken, ob diese Spitzen bei den jeweiligen Zyklen nicht gerade die Wassertage sind. Und dann gibt es noch die Regel, dass an Zwillinge und Schütze das Wetter umschlägt. Und das habe ich mal beobachtet. Ich habe das jetzt nicht statistisch festgehalten, aber das, nach meinen Beobachtungen trifft das tatsächlich
zu. Das
sollte man wirklich mal genau untersuchen.
Ja, das ist interessant, ne? Also ich denke, Mond mit den Wasserzeichen, das sind ja, Kreuze hier, ne?
Ja.
Und wir haben Wasserzeichen im Trigonalabstand.
Eben, ja.
Das kann schon mal ist unwahrscheinlich, denke ich, ist ja keine 10 Tage, ne? Also,
ja, aber es ist ja immer so ein, wenn du oben guckst, da sind die Spitze, ist die Spitze da beim dritten Zyklus nicht so ausgeprägt, ne?
Nee.
Also.
Also ich hatte mit dem Theodor Landscheid auch in Essen schon mal diskutiert, das Ding hier, und der hat gesagt, er wird sich auch der goldene Schnitt in dem Ding irgendwie abbilden, und zwar hier.
Natürlich.
Also der hat es halt gesehen, der hat darauf gesagt, ja, ist völlig klar. Ne? So. Wäre auch noch interessant.
Aber das, ich meine, das ist natürlich so eine Fragestellung, weil der Landscheid findet seinen goldenen Schnitt, jetzt immer wieder bei den Wolken. Ne? Also der eine findet die Wasserzeichen, der andere findet seinen goldenen Schnitt bestätigt. Und, also, ne? Also es zeigt, dass der Michael mit seiner Vorsicht und der Kuhn hat doch vielleicht recht. Also doch vielleicht nochmal gut nach.
Den deutschen Aktienindex.
Vielleicht auch noch dann korreliert.
Das würde mich mal sehr interessieren, also Börsenaktie, die hat ja auch gehabt, vielleicht nochmal Börsendaten jetzt herzunehmen, ne? Und die mal zu untersuchen.
Da hat doch bestimmt der Landschein. Der hat doch bestimmt
der bestimmt zu beanspruchen.
Ja, der hat da bestimmt was, wenn er sie dir gibt.
Also ein Mond-Wasserzeichen muss ich mal probieren. Ich hatte das mal ganz vorsichtig versucht, so zu rechnen. Ich habe da nicht so viel gefunden wie bisher.
Ja.
War, ich weiß nicht mehr, was ich noch damals da gerechnet hatte. So, okay, jetzt kann man auch hingehen und astrologische, psychologische Hypothesen rechnen. Gesetzenfalle Zusammenhang erweist sich als signifikant. Das muss man natürlich noch replizieren. Das ist eine erste Untersuchung. Du völlig rechnen musst dann vorsichtig sein. Sagen wir mal einen 100-Jahres-Datensatz vielleicht mal hier nehmen. Muss mal den Wetterdienst mal kontaktieren. Wenn es dieser Effekt dann erhärten sollte, spricht einiges dafür. Ich habe also anhand anderer Datensätze aus den 40er Jahren das auch gefunden, auch für einen anderen Ort. Und da könnte man hingehen und sagen, gut, jetzt formulieren wir mal astropsychologische Hypothesen anhand dieser harten Ergebnisse mit sicheren Daten und sagen, okay, jemand, der bei Vollmond geboren ist, ist eher ein emotionaler Typ, eher gefühlsbetont. Und wer bei Halbmond geboren ist, hier, der ist vielleicht auch trocken, rational eher. Eher solar. Es wäre eine Möglichkeit, mal unabhängig von der ganzen Überlieferung der Astrologie auch vielleicht neue Deutungsregeln aufzustellen und zu prüfen natürlich.
Das ist natürlich ein Sprung, ne? Und ein sehr gewagter Sprung.
Sehr gewagter Sprung.
Graben, ne?
Und davon ausgehen könnte man jetzt halt vielleicht auch Möglichkeiten, Designs erfinden, psychologische Zusammenhänge nachzuweisen. Ja.
Mich würde eine astromedizinische Weiterverfolgung interessieren, weil es gibt eine ganz, ganz große Reihe von medizinischen Symptomen, die wetterabhängig sind. Sehr viele. Oder man könnte sie auf Wetterabhängigkeit hin untersuchen. Einweisungsdaten in psychiatrische Kliniken, Anfallshäufigkeiten, ja, das sind ja Ereignisse.
Da gibt es, denke ich, schon eine ganze Reihe von Untersuchungen, oder?
Mhm. Aber wenn man Edgar Wunder glauben darf, sind sie alle methodisch entweder nicht gut durchgeführt oder sie erweisen sich als fehlerhaft, als falsch, als widerlegend. Also das, was der Lieber da, der hat das zusammengetragen in diesem Buch, der Mondeffekt, und vieles davon scheint nicht ganz seriös zu sein. Von diesen Untersuchungen, so ist es ja bei astrologischen Untersuchungen.
Gut, aber Wetter ja schon, aber gut, Wetter hat jetzt mit Astrologie nicht.
Wetter schon, ja, aber gerade diese Statistiken, die man ja auch immer wieder findet, Einweisungen in psychiatrische Kliniken, Dinge, die auch der Landscheid sehr viel ja benutzt. Und da scheint doch ziemlich, also scheint einer Überprüfung oft nicht standzuhalten.
Also, oder Geburtenhäufungen.
Genau, solche Dinge, ja.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, dass du so emotionale Typen rausgreifst, also so die Neumond oder Vollmond haben oder vielleicht einen Mond an einer der Achsen. Und mit, also speziell diesen Personen dann so Verlaufsstudien machst, guckst zum Beispiel, es gibt ja so immer Emotionalitätsinventars, wo du, was weiß ich, da gibt es eine ganze Reihe von Begriffen, die dann die Tagesbefindlichkeit erfassen, wo du dann gucken könntest, wie sich das verändert.
Das wäre überhaupt mal die Idee, dass man sich eine Stichprobe hernimmt und den wirklich mal den gleichen Fragebogen einen Monat lang vorgibt, jeden Tag. Ne? Ja. Und dann auf einmal kommt raus, dass der Mond überhaupt mitzusprechen hat bei den Persönlichkeitsfragebögen. Das wäre keine Katastrophe für die Psychologie. Das würde bedeuten, dass eigentlich die Grundannahme, die Psychologie ja macht bei ihren Methoden, nämlich Zufallsverteilung, inkonsistent ist. Da bricht das ganze Modell zusammen. Weil wenn die Zeitqualität eine Rolle spielen sollte, und das ist ja das, was nicht sein darf, ne? Zeitqualität pfuscht ein Zufall ja ins Handwerk.
Ja, nee, aber das waren ja Persönlichkeitsfragebogen. Die sind ja so von konzipiert, dass sie eben sich gerade abkoppeln. Das ist, glaube ich, auch ein großer Nachteil für uns Astrologen. Ne? Die sind ja selbst Konzeptannahmen, sind ja relativ invariante Sachen, die vielleicht auch wenig mit dem sonstigen Leben zu tun haben, aber die halt stabil sind.
Ja, aber diese Befindlichkeitsfragebögen erfassen ja gerade nicht diese Trade-Variablen, sondern eher momentane Zustände.
Nein, die haben extrem hohe Variabilitäten, also der FPI oder so.
Die haben, ich meine jetzt die Befindlichkeit.
Ja, ja, Befindlichkeit, ja, ja, klar. Befindlichkeit, ja.
Gut, sind dazu soweit noch Fragen, Anmerkungen, Kritiken?
Also ich kann nur noch mal sagen, ich komme ja aus der Forschungsgruppe Psychophysiologie, wo halt immer bei allem Föhn, da gibt es ja auch Leib-Seele, wenn da irgendwelche Korrelationen auftauchen, man kommt dann schon so ins Interpretieren rein und dann kommen die und machen einen methodisch das alles wieder kaputt und ich denke halt, der Effekt ist einfach so schön. Ich denke nur, wichtig wäre eben wirklich die wasserdicht zu machen, ne? Weil sonst kommen so blöde Einwände und dann muss man sich damit rumschlagen. Und wirklich peinlich, wenn dann irgendwie rauskommt, dass dann tatsächlich irgendwelche Trends drin sind, die du nicht berücksichtigt hast und dann, naja gut, wieder mal Astrologie, ein Flop und dann das ist es halt wirklich furchtbar peinlich. Ja, danke
sehr wichtig. Ja. Gibt es denn da irgendwo einen Katalog sozusagen, wie mache ich so eine Untersuchung? Absolut wasserdicht. Gibt es da einen ganz klaren Katalog, was sozusagen erfüllt sein muss?
Da gibt es das
du hast jetzt zwei harte Daten, du hast eine Hypothese und wenn du das richtige statistische Verfahren verwendest, das eben im Allgemeinen als valide eingeschätzt wird, dann kannst du schon, denke ich, Kritiker auch überzeugen, weil es ist jetzt ja zunächst mal nichts Psychologisches, wo du irgendwie dran drehen kannst und Statistik ist auch was Hartes, wenn dann eben nicht irgendein Statistiker kommen kann und sagt, ja, aber haben Sie das und das berücksichtigt, dann ist das schon, also da. Also,
ja, bei Eising ist das doch aufgeführt, der hat doch so einen
Katalog. Tut mir leid, aber das scheint ja wie Farnberger Schule sein. Es gibt nichts Wasserdichtes. Das ist Unsinn zu glauben, ja, bei Lebenswissenschaften. Das müssen wir gleich.
Aber das haben wir ja nicht.
Bauen wir nicht ein Wunder. Es gibt nichts Wasserdichtes, sozusagen ein absolutes Maß. Das kann man schon bei Aristoteles nachlesen. Die Methode muss sich der Sache anmessen. Und ich weiß es wohl, die Arbeitsgruppe Psychophysiologie, die suggeriert da solche, das ist nämlich deren Problem. Die suggeriert so etwas. Ja, die suggeriert so etwas. Deswegen kann man das nämlich auch negieren. Ne? Es gibt nicht so etwas, was er nicht, sondern es gibt mehr oder weniger der Sache angemessene Methoden, ja. Zugänge. Ne?
Aber es ist halt schon so, natürlich gibt es nichts Wasserdichtes. Aber es ist schon so, dass einige, ich denke immer noch so an so einen Vortrag, den der Eising in Luzern gehalten hat, es gibt halt so ein paar, sage ich mal, Anfängerfehler und die
dann
halt wirklich nicht machen. Und als Antwort auf dich, Martin, es gibt dafür keinen Katalog. Know-how und Kompetenz in Statistik ist durch keinen Katalog zu ersetzen. Es ist einfach so, das muss jemand machen, der ein Fachmann ist. Weißt du, da gibt es nicht, dass ein Laie sagen kann, gib mir einen Katalog und dann gucke ich mal, dass ich das irgendwie wasserdicht kriege, sondern da muss man jemanden fragen, der sich mit solchen Sachen wirklich auskennt und der muss das prüfen, ob da irgendwo eine weiche Stelle ist, genauso wie man auch eine medizinische Diagnose nicht nach einem Katalog machen kann. So, ne?
Ist mir völlig klar. Also, meine Frage war auch ein bisschen mehr relativ gemeint, ein bisschen mehr sozial gemeint, sozusagen, gibt es einen gibt es bestimmte Mindestbedingungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen, dass man im großen Durchschnitt unter Fachleuten die Anerkennung aus prinzipiellen Gründen nicht versagt bekommt. So meinte ich das. Ja.
Gut.
Was ich etwas Einfaches, was du tun könntest, ist einfach, nimm mal einen Zyklus von 30 Tagen, von 31, 32 und so weiter. Guck mal, was das dann gibt und nimm die Amplitude ab, dann sieht es gut aus. Also, aber wenn es immer so etwas gibt von 1 bis 2, minus 1, plus 1 Grad, dann.
Da müssen wir genau gucken, was dahinter steht. Ich habe schon viele Gedanken gemacht, ich habe noch was gefunden, das war so, ich habe jetzt ja nur 6 Jahre, bei einem Jahrgang, da war diese Phasenabhängigkeit ein bisschen verschoben beispielsweise. Vielleicht gibt es noch andere Dinge, andere Einflüsse, die diese Phasenabhängigkeit auch verschieben können in den Jahren. Und wie gesagt, da muss ich mal einen richtig großen Datensatz von 100 Jahren durchlaufen lassen. Und dann
ist das schon. Andreas, das ist nicht der Punkt. Also nicht nur mehr Daten löst das Problem nicht, was er sagt. Aber ich denke, es ist wichtig, was er sagt. Du musst mal die Phase sozusagen einfach willkürlich verändern. Und wenn sich bei einer willkürlich veränderten Phase ein ähnliches Muster ergibt, dann ist der Effekt ein Artefakt, eindeutig. Verstehst du? Der muss schwächer werden mit 30, 31, 32 Tagen.
Weil sonst hat er nichts mit dem Mond zu tun.
Sonst hat er damit nämlich nichts zu tun. Also das ist viel wichtiger, als noch 100 Jahre zu nehmen. Also die gleiche Daten einfach nochmal reanalysieren.
Das mache ich mal, ja. Das ist eine gute Idee. Gut, dann möchte ich gerne noch auf die vierte Seite abheben. Also Methoden haben wir niedergelegt, die wir da gehen. Zur Veranschaulichung nochmal. Was sind die Tanzwerte?
Und Faser heißt, sind es immer die 7 Tage praktisch.
Oder? Das sind die 4 Mondphasen, das sind 7 Tage.
Ja.
Da habe ich mal eben die Hauptphase als Mittelpunkte genommen oder als Eckpunkte, ne? Design 1, Design 2. Das sind also 2 Möglichkeiten, 4 Mondphasen zu definieren.
Und Design 2 war, das war ein anderes dann, oder?
Genau, also 2 Design ist einfach das, dass da jeweils der Neumond den Mittelpunkt der Phase bildet, dann der Halbmond Mittelpunkt der Phase 2, der Vollmond den Mittelpunkt der Phase 3 und so weiter. Und beim ersten Design ist es so, da steht auch dahinter dann 0 bis 90 Grad, ist die erste Mondphase, also Neumond bis aufsteigendes Quadrat. Das ist einfach eine Phasenverschiebung von 45% nachher. Ne? 45 Grad. In der zweiten Tabelle ist dann niedergelegt, also wie halt diese Mittelwerte gewonnen werden, weil ich kann da nicht hingehen und jetzt 2222 Messdaten in die Varianzanalyse einfließen lassen. Das ist nicht zulässig, weil die ja untereinander leicht korreliert sind, da erhalte ich dann Verfälschungen. In dem Fall kann ich das jetzt machen, weil es sind ja 75 Mittelwerte, die eingehen in jede Zelle der Varianzanalyse. Ne? Und wenn dann 2 von diesen 75 leicht miteinander korrelieren, Punkt 2, Punkt 3, ist nicht so schlimm. Weil ich das dann mit 75 anderen dann auch vergleiche, die nicht korreliert sind, ganz klar nicht. Unten sind dann die Ergebnisse, also die Mittelwerte für die Phasen. Und zwar sowohl für die Absolutwerte als auch für die Differenzwerte, für beide Designs. Ja.
Wie viele Freiheitsgraden hast du dann? Da unten 3.
3, ja. Und ganz unten ist die Statistik oder euch eine exemplarische Tabelle zur Varianzanalyse. Also alle 8 Werte, die ich jetzt da gerechnet habe, lassen sich nach dem Design unten dann auch dröseln. Und was halt interessant ist, finde ich, dass tatsächlich nur diese Differenzwerte signifikant werden.
Jetzt. Ja. Ist es jetzt von dem unteren Effekt, ne? Differenzen wieder
stark? Ja, genau. Ich habe dann die untere Tabelle, habe ich dann mal exemplarisch für den Differenz von Niederschlag im Design 2 gerechnet. Mhm. Und dann so auch Eta-Quadrat angegeben, also quasi sozusagen die Korrelation, die Stärke des Zusammenhangs zwischen Mondzyklus, Wettergeschehen und rechts noch die Effektstärke dann, Standardabweichungseinheiten. Wobei sie zeigt, dass es ein kleiner bis mittlerer Effekt ist. Ja, sind soweit zum Design noch Fragen? Gut. Dann kann ich für diejenigen, die wirklich mal gerne Datensätze nach diesem Muster untersuchen möchten, ich habe auch selbst ein Computerprogramm geschrieben.
Natürlich, ja. Also was sieht man überhaupt, wenn man astrologisch forscht, erforscht? Und dann auch die Frage, die natürlich damit zusammenhängt, was ist denn das, wenn wir ein Horoskop deuten? Wir tun ja alle irgendwie immer so, als ob das ganz klar wäre, was das dann ist. Ne? Wir deuten ein Horoskop und wir sagen was über die Eigenschaften eines Menschen oder wir sagen etwas über seine Zukunft, was immer das sei. Und wir können natürlich nicht astrologisch forschen, wenn wir uns nicht darüber einig sind, auf welcher Realitätsebene, sage ich mal so, oder auch in welcher Persönlichkeitsdimension überhaupt das angesiedelt ist. Also über was sagt denn das Horoskop überhaupt etwas aus? Und ich denke, in beiden Vorträgen, die jetzt kommen, oder in beiden Beiträgen, also sowohl von meinen als auch dann dem von Martin, geht es ja ein Stück weit auch um diese Frage. Und ich tendiere dazu, sehr pointiert bestimmte Sachen manchmal zu formulieren. Und das habe ich eben auch in meiner Stellungnahme zu dem Astrotest getan. Und darum geht es ja heute. Jetzt in dieser Diskussion, ich nehme mal an, dass jeder von Ihnen gelesen hat. Ich will das nochmal kurz pointiert zusammenfassen. Ich habe in meiner Dissertation die leidvolle Erfahrung gemacht, dass der Versuch, einen Zusammenhang herzustellen zwischen, in diesem Fall, Tierkreiszeichenbedeutung und dem, was die Menschen über sich selbst denken, also Fragebogen, ne? Die leidvolle Erfahrung gemacht, dass dieser Versuch scheiterte, einen solchen Zusammenhang herzustellen. Die Erfahrung war leidvoll, weil es sehr teuer war und tröstlich ist, dass es fast allen anderen Kollegen, die etwas Ähnliches versuchten, immer genauso ging. Und ich habe damals die Dissertation ja auch zum Anlass genommen, grundsätzlich darüber nachzudenken, wie ist denn das möglich, dass ich als Astrologe erfolgreich bin und dass ich als Wissenschaftler sozusagen scheitere. Ja, also wenn ich wissenschaftlich die Astrologie versuche zu validieren, scheitere ich. Und wenn ich astrologisch arbeite, also toi 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 würde meine Mutter sagen, ne, bin ich erfolgreich. Das heißt, die Klienten finden das sehr spannend, erleuchtend, haben das Gefühl, dass es ihnen hilft. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie ist dieser Widerspruch zu überbrücken? Ich habe damals dazu eine These vorgelegt, die ich in meiner Dissertation ja auch diskutiert habe. Und jetzt, was ich jetzt sozusagen als Hypothese habe, geht nochmal einen Schritt weiter. Also man könnte sagen, ich relativiere die Astrologie nochmal ein Stück weiter aus dieser Erfahrung heraus. Und was ich möchte, ist, dass wir heute darüber diskutieren, ja, ob das notwendig ist, sie so weit zu relativieren, ob das konsequent ist, das zu tun oder so. Und ich will das nochmal ganz kurz zusammenfassen und will das auch ein klein bisschen einbetten, wie ich überhaupt auf diese Idee kam. Das war nämlich ein sehr interessantes, eine Anekdote sozusagen, wie ich auf diese Idee kam. Es ist so, dass ich sehr viel mit Kindern zu tun habe und einer dieser Jungen, mit dem ich da zu tun habe, der ist sehr fantasiebegabt und deutet gern Wolkenbilder. Und ich bin mit ihm spazieren gegangen, mal wieder hier auf dem Läuterberg, wie ich das gern tue. Und wir haben uns wieder darin sozusagen geübt, Wolkenbilder zu deuten. Und ich sagte zu ihm, schau mal, Sebastian, ist das nicht, sieht diese Wolke nicht aus wie ein Delfin auf einem Motorrad? Das war so ein Ding und mir kam Delfin auf einem Motorrad. Und dann guckt er sich das so an, offensichtlich in dem Versuch nachzuvollziehen, was ich meine. Und ich hatte vormittags eine Klientin gehabt in einer astrologischen Beratung und die kam mit irgendeinem Teil einer Deutung, den ich hatte, nicht zurecht. Und dann saß die da so und als ich den Sebastian anguckte, dachte ich, komisch, der guckt genau wie meine Klientin. Das war ein echtes Schlüsselerlebnis. Dadurch zuckte mich ein Blitz, als ich das dachte. Ich schaute ihn so an und dachte, der hat denselben Blick wie meine Klientin. Und dann plötzlich dachte ich, vielleicht ja auch aus demselben Grund. Er versucht zu verstehen, was ich in der Wolke sehe. Und die Klientin versuchte zu verstehen, was ich ihr sage. Obwohl sie damit zunächst einmal genauso wenig anfangen konnte wie Sebastian mit meiner Interpretation der Wolke. Sebastian meinte dann, das sei kein Delfin auf einem Motorrad, sondern das sei ein stromlinienförmiges Kamel im Galopp. Meine Klientin war etwas respektvoller, die war sehr nachdenklich. Sie konnte zwar nicht richtig verstehen, was ich meinte, aber da ich ja eine Autorität darstelle als Astrologe, dachte sie darüber nach, was ich wohl meine. Und sie wurde mit meiner Hilfe auch fündig. Ja? So, also damit ist der Kernpunkt gesagt. Meine These ist, was wir tun, wenn wir eine astrologische Beratung machen, ob sie nun schriftlich ist, ob sie blind ist oder ob sie in einer mündlichen Beratung ist, wir kommen her und deuten Wolkenbilder. Und der eine Astrologe kommt her und sagt, das ist ein Delfin auf dem Motorrad, die Klientin guckt und denkt, ja, das stimmt. Und dann kommt der Walter Böhr und sagt, das ist ein stromlinienförmiges Kamel im Galopp und die Klientin guckt und sagt, ja, das stimmt auch. Wenn sie nur will, wird sie das auch sehen. Also, es ist so, wenn ich jetzt, wie ich das hier auch schreibe, ich kann natürlich diese Wolke sozusagen aufnehmen, ich kann ein Bild von ihr machen und neuerdings, die Computertechnologie erlaubt ja viel. Ich kann, das weiß ich als Mathematiker, ich kann Formeln finden, um das Wolkenbild sozusagen in Deckung zu bringen mit einem echten Delfin auf einem Motorrad, ja, und dann kann ich einen Ähnlichkeitskoeffizienten berechnen. Das heißt also, das Bild ist dem, was ich da jetzt suggeriere, mehr oder weniger ähnlich. Und das ist der zentrale Begriff, es ist mehr oder weniger ähnlich. Und die Ähnlichkeit mit dem realen Objekt, die ist potenziell zwischen 0, also gar nicht. Ne? Also wenn die Wolke jetzt so gewesen wäre, dann hätte der Sebastian wahrscheinlich gesagt, er sieht das nicht eher aus wie eine Schlange. Also ich kann natürlich nicht irgendwas. Also das ist der zentrale Punkt ist, es ist nicht beliebig. Also ich kann aus diesem Ding nicht irgendwas, also es muss irgendwie, also es ist auch kein Wolkenkratzer, ja? Also dazu sind zu viele runde Formen drin. Das ist eben, also das, worum es mir geht, ist, wir Astrologen sind erfolgreich, weil wir auf die Empathie des Klienten zählen können. Er ist, weil er auch viel Geld dafür bezahlt, bereit, sich darauf einzulassen, die Wolke so zu sehen, wie wir sie sehen, weil er ja sich auch was davon verspricht. Sobald aber ein Kritiker kommt und sagt, wenn jetzt Edgar Wunder, wenn dem das Horoskop gedeutet wird, dann kommt er natürlich her und sagt, was, ein Delfin auf dem Motorrad, wo ist da der Delfin und wo ist das Motorrad? Und er fängt an zu messen und zu zählen und dann ist natürlich weg. Ist natürlich nichts mehr da. Ja? So funktioniert es eben nicht. Wir können sozusagen, das ist das Problem mit der Ähnlichkeit und darüber, ich habe das also mittlerweile mich intensiver damit beschäftigt, es gibt sehr wenig Literatur über dieses Phänomen, wie Menschen Ähnlichkeiten erkennen. Am einfachsten ist es natürlich im visuellen Bereich. Dort kann man sogar ein Computerprogramm nehmen und kann Ähnlichkeitskoeffizienten berechnen. Sobald es aber in komplexere Zusammenhänge geht, gibt es darüber nichts. Ich habe das bei einer Literaturrecherche gemerkt. Ich habe im CompuServe einfach eine Literaturrecherche gemacht und ich habe das gestern schon erzählt, wenn man zum Beispiel so ein Wort eingibt wie Neurose, dann kriegt man 6523 Artikel, ja, oder Bücher. Und ich habe das Wort eingegeben Ähnlichkeit und Symbol und ich bekam 12 Titel. Da habe ich gedacht, naja, das ist überschaubar, die kann man lesen. Also es gibt da ganz wenig, das sich mit dieser Frage beschäftigt, wie wir eigentlich Ähnlichkeiten erkennen. Und ich habe das Gefühl, dass das zentral ist, wenn wir verstehen wollen, was passiert, wenn wir astrologisch deuten. Und meine momentane vorläufige Arbeitshypothese ist die, es ist ganz einfach verständlich, warum wir mit den bisher angewendeten wissenschaftlichen Methoden scheitern und dennoch als Astrologen erfolgreich sind. Die wissenschaftlichen Methoden setzen per Definition Gleichheit voraus. Wenn wir von Beweis sprechen, bedeutet das ja, also das ist ja auch historisch so, der Lokowand kann das sicher viel besser noch sozusagen erläutern als ich. Historisch ist es ja so, dass das hervorgegangen ist aus einer, wie soll man sagen, aus dem Bedürfnis, den Partner von etwas zu überzeugen, auch wenn er nicht will. Ja? Also diese ganzen Regeln der Logik, Aristoteles hat die ja aufgestellt, weil er Regeln aufstellen wollte, wie man jemanden zwingen kann, etwas annehmen zu müssen, ob er nun will oder nicht, weil es eben logisch ist. Und das heißt also, Beweis setzt voraus, dass etwas identisch ist. Wogegen, wenn wir von Ähnlichkeit sprechen, da sitzt, die kann ich nur erkennen, wenn jemand bereit ist, mitzumachen. Also es setzt sozusagen ein Stück Empathie voraus. Und Empathie habe ich per Definition in meinem Kritiker ja gerade nicht. So. Und ich denke, wir haben aber beim Klienten Empathie, der will verstehen und deswegen kann er verstehen. Und das ist auch sehr leicht jetzt verständlich, warum unterschiedliche Astrologen natürlich unterschiedliche Deutungen machen, weil sie natürlich die Wolke alle unterschiedlich sozusagen sehen. Sie deuten dort immer verschiedene Dinge hinein, aber eben nicht beliebige, ich habe dich registriert, nicht beliebige, aber unterschiedliche Dinge deuten sie in die Wolke hinein. Unterschiedliche Astrologen können aber trotzdem den Klienten, denselben Klienten überzeugen, weil wenn der Klient mal so guckt, sieht er das. Und wenn er dann mal anders guckt, sieht er das auch und denkt, ja, auch das ist eine Möglichkeit, das so zu sehen. Und dann kommt ein dritter Astrologe und sieht noch ein anderes Bild und auch das ist eine Möglichkeit, das zu sehen. So, jetzt erst du, dann du und dann du.
Ja, meine Meinung ist, dass wir einfach noch keine richtige Sprache haben, um die Wolken zu beschreiben.
So ist es.
Und das ist nicht einfach. Ich werde nicht enttäuscht, wenn wir das bis jetzt noch nicht haben. Eigentlich, was haben wir schon gehabt von astrologischer Forschung? Wenn man das vergleicht mit Forschung in der Ökonomie das ist 0,0.
Und dann auch selbstfinanziert.
Die letzten Jahre versucht man in der Sprachtechnologie eigentlich auch sowas. Man versucht, warum erkennen wir ein Wort in dieser kranken, wenn man das grafisch sieht auf einem Oszilloskop, wenn ich A sage, dann ist das ja. Warum hören wir A und nicht U? Und das ist komplex, das ist. Oder doch noch, können wir das?
Oder noch viel schwieriger, wenn ich kurz unterbreche, warum hören wir einen Freund raus, wenn 10 Leute reden und hören, was der sagt?
Ja. Aber die Research, das kostet Millionen und Millionen und man ist noch hoch, ja. Man kann jetzt so ein bisschen einen Computer lernen zu hören. Also wenn ich etwas, ein Kommando gebe am Computer, das geht schon ein bisschen. Aber das kann auch nicht komplex sein und so. Und, also ich glaube, wir müssen einfach die richtige
Proportion.
Sprache und die Faktoren finden, die wirklich zusammenhängen mit die richtigen Beschreibungen von unserer Psyche und so geben, die etwas zu tun haben mit Astrologie. Und das ist ein Eigenvektorenproblem, mathematisch gesagt. Aber ich wäre jetzt noch nicht enttäuscht.
Gar nicht enttäuscht.
Ich glaube wirklich nur, dass es, wenn etwas in Astrologie stimmt, dann müssen wir das finden können und nicht es ist mehr als ein Spiel, denke ich. Die Astrologie es muss eine Wahrheit drin sein oder sonst höre ich damit auf.
Wir spinnen alle.
Ja. Ja, vielleicht spinnen wir alle. Martin?
Ich wollte zwei Dinge sagen. Erstens, einfach mal so als Schlagwort, ich glaube, wir als Astrologen sind Spezialisten für Bedeutung. Einfach mal so drüber nachdenken. Bei der Fragestellung geht es genau darum, was ist Bedeutung? Und deswegen haben wir da vielleicht eine Lösung anzubieten. Genau zu dieser Fragestellung. Also ich bin da optimistisch. Und dann einfach noch eine Frage zu dem Beispiel. Du hast jetzt parallel gesetzt Wolke und Horoskop, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja? Da fehlt noch was, weil die Wolken entstehen zufällig. Und die Astrologie, eine Kernaussage der Astrologie ist, dass wir das Horoskop nicht zufällig berechnen, sondern dass wir es an physikalisch-astronomisch beobachtbaren Himmelskörpern aufhängen und davon ein Schema erstellen und das sozusagen zum Deuten benutzen. Und wir nehmen nicht irgendein Horoskop, könnten wir ja machen, ein Zufallshoroskop, sondern wir nehmen ein Horoskop, was in Beziehung steht mit dem Klienten. Wobei da natürlich die interessante Frage auftaucht von dem falschen Horoskop, was richtig gedeutet wird. Das muss man speziell nochmal betrachten. Aber ich finde es ganz wichtig, immer wieder daran zu erinnern, eine Kernaussage der Astrologie ist diejenige, ein Symbolsystem in Bezug zu setzen zu astronomisch, physikalisch überprüfbaren Tatsachen in der Außenwelt. Also diese ganz klare und auch sehr leicht und eindeutig vermittelbaren Zusammenhang. Das kann man sagen, so machen wir das, das ist überprüfbar, das ist nachvollziehbar. Und mich würde jetzt interessieren, was sagst du zu diesem speziellen Zusammenhang im Bild von der Wolke? Ja? Also die Wolke ist ja beliebig. Beim Klienten ist das Horoskop nicht beliebig.
Also siehst du das? Ich tue da ganz kurz drauf eingehen, ich gehe dann aber die Reihenfolge der Redner wieder weiter nach. Das ist nicht meine Frage. Also wie das entsteht, ist an dieser Stelle für mich völlig irrelevant, sondern für mich ist, also wie die Wolke entsteht, ist nicht das Entscheidende, sondern die Frage ist, wie ich sie interpretiere. Also für mich geht es nur um den Prozess, wie diese Form sozusagen gedeutet wird, nicht wie sie entsteht. Das ist eine zweite Frage, die kann man so und so sozusagen beantworten. Das ist ja klar, dass es einen objektiven Hintergrund dafür gibt. Aber der entscheidende Punkt ist, wir haben da diese Dings und die redet ja nicht. Ja? Unsere Zeichnung, die wir da haben, redet ja nicht. Wir reden. Ja? Und die Zeichnung selbst ist, was die bedeutet, wir können es nur erschließen, indem wir darüber reden. Das heißt, was wir mit unseren Klienten tun, ist ja nicht eben die Zeichnung zeigen, sondern reden. So, ne? Und deswegen, mich interessiert nur diese Facette des, ich habe dich aufgeschrieben, Marie, diese Facette des Prozesses, also das nur, um das dazu zu sagen. Und dann, was das mit der Lösung angeht, da wäre ich neugierig. Also das würde mich doch sehr wundern, wenn wir Astrologen eine Lösung hätten. Du willst auch auf die Liste, jetzt kommt erst der Gerhard.
Ich wollte eigentlich fast dasselbe sagen, was du gesagt hast. Was mir halt bei dem Vergleich mit der Wolke fehlt, ist der Bezug zu den Planetenprinzipien. Nämlich, wenn man das jetzt so wie Thomas Ring sieht oder vielleicht auch wie Jung, dann verkörpern sie ja archetypische Inhalte, die aber eben nicht konkretisiert werden können. Die können nicht direkt, da findet man keinen direkten Zugang, aber sie können vielleicht erlebt werden in bestimmter Art und Weise. Und diese Spezifizierung, die finde ich halt in dem Wolkenbild nicht. Also kann ich sagen, ein Sonnenuntergang, das ist was Farbiges, das hat eine bestimmte Form meinetwegen in der Landschaft, aber es ist auch ein Erfahrungswert, den jeder irgendwie nachvollziehen kann. Jeder hat seine eigene Erfahrung natürlich damit und trotzdem ist es was Universelles. Und das fehlt mir ein bisschen in diesem Konzept mit der Einigkeit. Natürlich, was du über den Deutungsprozess selber sagst, das denke ich, ist schon richtig. Aber die Frage ist tatsächlich, ob da nicht noch eine Dimension dazukommt. Einfach mit dem, ja, dass halt ein Klient vielleicht auch spürt, da ist ein Archetypus angesprochen, er weiß zwar nicht bewusst drum, aber den kann er verstehen.
Das geschieht ja auf dieselbe Art vielleicht. Das geschieht ja vielleicht auf dieselbe Art.
Ja, ja.
Das ist ja auch dieses Wiedererkennen, weißt du, der Archetyp ist genauso unspezifisch wie das Wolkenbild.
Nee, er ist nicht...
nicht beliebig? Nicht beliebig, aber auch nicht eindeutig. Wie sagte der Habermas, weder willkürlich noch zwingend. Das ist eben genau dazwischen. Das ist das Problem. Aber erst Andres.
Ja, also ich hatte mir irgendwie Gedanken auch gemacht. Ich hatte dann viel über diese fraktale Geometrie gelesen. Und irgendwann habe ich auch so einen Blitz gehabt eigentlich, dass das ganze Universum ein Raum-Zeit-Fraktal ist mit vier Dimensionen. Und ich denke mal, die Sprache, nach der wir suchen, die wird gerade zur Zeit entwickelt in Form der fraktalen Geometrie, in komplexe Strukturen, auch Ähnlichkeit, Selbstähnlichkeit zu beschreiben. Und ich führe es mal aus. Also ich weiß nicht, wie weit ihr euch mit der fraktalen Geometrie auskennt. Eine Küstenlinie, das haben wir herausgefunden, jedem Atlas gibt es unterschiedliche Längen, beispielsweise die Küstenlinie von Großbritannien. Die hat eine Länge, je nach Ausschnitt, die theoretisch gegen unendlich geht. Und diese Küstenlinie existiert in der Fläche. In der zweiten Dimension, also die hat eine Dimension von 1, noch was, hat aber eine Flächenausdehnung von 0, obwohl sie innerhalb der Fläche existiert, die zweite Dimension eingebettet ist. Jetzt stellt euch mal Blumenkohl vor, mit seinen selbstähnlichen verästelten Strukturen. Die haben theoretisch eine unendlich große Oberfläche, je nachdem welche Auflösung man wählt. Und diese Oberfläche, die ja so zerknittert ist, wie so ein Blatt, das man zerknüllen kann, existiert innerhalb der dritten Dimension, ne? Obwohl sie ein Volumen hat von 0. Ja, aber eine Fläche, die unendlich groß ist. Und ich habe mir damals gedacht, der Mensch, der existiert innerhalb der Zeit. Also wir sind zwischen der dritten und vierten Dimension ein Stück weit gefangen und unser Bewusstsein kann nur die Gegenwart wahrnehmen. Wir haben eine zeitliche Ausdehnung von 0 im Grunde. Wir haben nur die Gegenwart. Wir existieren von unserem Bewusstsein hier nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Wir können es zumindest nicht wahrnehmen, obwohl dieser Aspekt auf einer höheren Ebene existieren mag. Das ist meine Idee. Und jetzt ist es so, dass ich das sehe, dass das Horoskop, also der Makrokosmos oder Mikrokosmos, Mensch, sind zwei Aspekte eines Gebildes einer höheren Dimension. Also es gibt eine Art Selbstähnlichkeit hier von Mensch und Kosmos. Und diese Selbstähnlichkeit wandelt sich ständig eben durch die vier Dimensionen vermittelt der Zeit. Ja? Also wir haben eigentlich einen selbstähnlichen Prozess, Sterne und Mensch. Und darüber steht irgendwo ein Prinzip in einer etwas höheren Dimension. Und weil wir eben nicht keine zeitliche Ausdehnung haben, können wir das nicht wahrnehmen. Deswegen nehmen wir es als getrennt wahr. Was ja auch die Mystiker im Osten erzählen. Ja? Und ich denke mal, dass man vielleicht mit Hilfe der fraktalen Geometrie, das ist jetzt meine Idee, irgendwo dort ansetzen könnte, auch suchen könnte.
Ja, Augenblick, jetzt kommt erst der Michael.
Ja, mir wird es ja jetzt schon alles von zu philosophisch, oder ich meine, wir sind ja bei Erkenntnistheorie und so, aber ich finde, jetzt geht schon wieder so ein Ebenenwechsel, wo man auf so eine sehr weite Metaebene transzendieren. Und ich denke, so was das Beispiel war, oder diese Analogie, die du gesagt hast, finde ich zumindest in einer Beschreibung sehr überzeugend. Und ich habe auch das Gefühl, daraus könnte man eigentlich ein eigenes Forschungsmethodik oder Paradigma entwerfen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich auch, finde ich, doch Einwände, wo ich denke, naja, das ist eigentlich von viel Überschussbedeutung in dieser Analogie drin. Zum einen, ich weiß nicht, ob ich das überzeugend finde mit der Wolke. Also auf ich glaube eher, dass es so ist, dass wir nicht eine Wolke sehen und interpretieren die unterschiedlich, sondern dass wir schon den gleichen Kern sehen, aber den aufgrund unserer Biografie und unserer Verständnis, unserer Fähigkeiten irgendwie anders interpretieren. So wie wir bei einem Gedicht dasselbe lesen, ungefähr auch dasselbe verstehen, aber trotzdem sehr, sehr unterschiedliche zu unterschiedlichen Auffassungen und Interpretationen gelangen. Das zum einen, und von daher denke ich, könnte man schon sehr gut auch jetzt in so einer Art Deutergemeinschaft herausarbeiten, was jetzt so der Kern ist, worüber Konsens zu erzielen ist, beim Horoskop, bei Konstellationen. Das andere ist, dass auf der Seite des Horoskopeigners, dass ich das mit der Ähnlichkeit erkenne und so, da denke ich, das ist auch problematisch, das so einfach so zu konzeptualisieren, weil zum einen kommt da diese Suggestibilität rein, also wo ist die Abgrenzung zur Suggestion, ne? Der kommt, der möchte Hilfe haben, der denkt, du bist eine Autorität, na, dem kannst du ziemlich viel erzählen und er wird sich darin wiedererkennen. Also da finde ich die Abgrenzung sehr, sehr schwierig und deshalb finde ich diesen Begriff auch oder was als Konstrukt dahinter steht auch problematisch. Ich denke eher, dass jemand, ähnlich wie es in der Psychoanalyse ist, auch mit bestimmten Widerständen daherkommt, mit einer bestimmten konnotativen Bedeutung. Und als Astrologe kann man diese Sprache, die der Klient spricht, mehr oder weniger gut treffen. Und in Abhängigkeit davon, ob ich seine Sprachebene treffe und ob ich sein Bewusstseinsniveau, wird er sich irgendwie entsprechend die Deutung annehmen können oder nicht. Und das ist für mich nochmal ein anderes, oder vielleicht meinst du auch das Gleiche, aber es ist Ähnlichkeit klingt für mich auch besser, diese Nähe zur Suggestion da. Und ich denke, ich würde so das gerne, so dieses Beispiel auf eine Ebene sozusagen runterholen. So.
Also nur ganz kurz dazu, wenn ich jemandem sage, siehst du nicht einen Delfin auf einem Motorrad, ist natürlich die Suggestion auch dort drin. Also immer dann, wenn ich hier, das ist immer ein Appell, wenn ich sage, ist das nicht ähnlich, ist das immer ein Appell, weil es ist immer wahr und falsch zugleich, weil Ähnlichkeit kann von 0% bis zur Identität 100% gehen. Das ist also immer ein Appell und damit steckt immer dieses, und ich appelliere auch an meinen Klienten, erkennst du dich nicht so. Ne? Aber das nur da kurz rein, ich nehme dich auf die Liste wieder, jetzt kommt der Christopher.
Ja, Stift aufgegangen. Mir gefällt es mit der Wolke sehr gut und mit der Ähnlichkeit und ich finde es, dass man da ruhig auch weiterdenken kann oder sogar noch weiterdenken kann. So was auch teilweise jetzt so gefallen sind, Archetypen oder da muss doch irgendeine Wahrheit sein. Ich glaube, dass wir einfach auch in einer Epoche angekommen sind, jetzt in der die Frage nach einer Wahrheit gar nicht mehr gestellt werden darf, sondern nur nach den Möglichkeiten, ja, wie kann man eben solche Ähnlichkeiten überhaupt erklären? Und in meinen Augen zum Beispiel stecken da sehr viele soziokulturelle Parameter auch spielen einfach eine Rolle. Denn warum zum Beispiel du einen Delfin auf einem Motorrad siehst, kann man nur deswegen erklären, weil du in einem Zeitalter lebst, in dem Motorräder zum Beispiel existieren. Ne? Also vor 100 Jahren hätte das niemand gesagt, hätte man was anderes gesehen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der muss noch stärker berücksichtigt werden, jetzt gerade auch erkenntnistheoretisch in der Astrologie, dass das, was wir für wahr halten, ganz stark einfach auch von den kulturellen Bedingungen, von den zeitlichen und den räumlichen Bedingungen abhängen. Das ist zum Beispiel auch die Frage, wenn ich euch die Frage stelle, stellt euch einen Vogel vor, dann wird jeder zunächst erst einmal sowas sich vorstellen wie eine Amsel oder eine Drossel, ne? Oder etwas... Aber klar, aber keiner wird sich jetzt einen Pinguin in erster Linie mal vorstellen. Das heißt, was kommt als erstes mir in den Kopf, wenn ich einen so übergeordneten Begriff wie Vogel höre oder wie Fahrzeug? Ja? Also ich meine, das hängt ganz stark von den, auch von den kulturellen Bedingungen ab. Und die wiederum vermengen sich mit den persönlichen Erfahrungen. Und dann soll man erstmal herausfinden, was nun wirklich der eigentliche wahre Wesenskern ist einer Angelegenheit. Zum Beispiel eines Planetarprinzips. Das ist faktisch unmöglich. Wir können einfach nur sagen, es funktioniert und solange es funktioniert, hat es eine Gültigkeit, hat es einen gewissen Wahrheitsgehalt. Ja. Und in dem Moment, wo es nicht mehr funktioniert, dann müssen wir uns dann auch leider Gottes davon verabschieden. Das heißt, unser Wissen, würde ich sagen, ist nur dann brauchbar, wenn es der Erfahrungswelt standhält, in der wir uns befinden. Ansonsten hat es einfach keine Relevanz mehr. Und ich glaube, in die Richtung würde ich das sogar noch weiter verschärfen. In die Richtung würde ich gehen.
Ja, okay. Frieda, du bist dran?
Also ich muss sagen, dass mich die ganze Diskussion jetzt ziemlich nervös gemacht hat, weil das geht an den innersten Nerv. Und im Unterschied zu dir würde ich sagen, auch in Übereinstimmung, glaube ich, mit dir, wenn ich nicht als Astrologe voll überzeugt wäre, dass das richtig und wahr ist, was ich da sage, und auch mit einer ausreichenden Eindeutigkeit, dann hätte ich da also nie die Zeit reingesteckt, nie den soziokulturellen Druck, den ich dafür gekriegt habe. Also nichts von alledem, wenn ich nicht so motiviert gewesen wäre, da überzeugt zu sein, das ist wahr und richtig. Und also zu deinem Ansatz, ich meine, der ist unbedingt ungeheuer fruchtbar, weil es die spannende Frage ist, was passiert eigentlich, wenn wir sozusagen ein Erkenntnisobjekt haben, einen subjektiven Projektion auf das Objekt. Wie ist der Zusammenhang von der objektiven Grundlage, die eine Projektion evoziert, und von dem, man müsste weiter fragen auch, woher kommt die Projektion, aus welcher Wurzel? Und das eröffnet irgendwo das Feld der tiefen psychischen Dimension über die rein empirische raus. Das finde ich davon sehr, sehr gut. Und sonst glaube ich, auch wenn es vermessen klingt, dass es eine Lösung gibt. Und ich meine sie zu haben. Tut mir leid, aber ich meine sie zu haben. Und der entscheidende Ansatzpunkt dabei ist, glaube ich, dass man dahin zurückgelangen muss, auch wenn es schrecklich unmodern klingt, eine Wissenschaft wieder mit Gott zu machen. Also eine von
wo man
Gott.
Mit Gott.
Wer ist das
denn? Will ich versuchen zu erklären. Also wenn man die Situation geistesgeschichtlich anschaut, dann haben wir praktisch eine Wissenschaft ohne Gott. Also wir haben eine Wissenschaft, die vor allem an der Naturwissenschaft orientiert ist, die nach Wilhelm Dilthey alle Mühe hat, überhaupt Geisteswissenschaft aufrechtzuerhalten, finanziell und personell und legitimatorisch. Und wir haben die Situation einer Philosophie, die nicht mehr metaphysisch denkt, die das sich so beschreibt. Also wir sind eben nach Metaphysiker, La Polar, Wahrheit gibt es nicht und so weiter, voller Relativismus. Und wir haben die Situation von Theologen, die zwar Gott so zur gesellschaftserhaltenden Idee weiter beschreiben, aber ihn gleichzeitig in Jenseits und in Irrealität rausreden, wo er dann irrelevant und uninteressant ist. Und man muss zu einer Wissenschaft wiederkommen, die das Göttliche oder Gott als wirklich erfahrbar in der Lebenswirklichkeit erkennt. Und zum Beispiel gerade solche Phänomene in der Kommunikationswissenschaft, wie kann ich einen Freund aus 10 Stimmen raushören? Das ist, wenn ich von einer äußeren Wirklichkeit herkomme, kann ich das nicht erklären. Wenn ich mit diesem gegenwärtigen Kommunikationsmodell Sender, Empfänger, so wie im Radio ausgehe, dann geht das nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass zwischen allen Lebewesen, wie das die asiatische Philosophie auch tut, schon immer vorab unbewusst eine innere Einheit da ist. Also umgekehrt beschrieben als Welt-Innenraum. Dann weiß ich, dass sozusagen diese Einheit ist vorab ontisch gegeben, durch Gott gegeben, immer schon da. Es ist nur eine Frage, wie weit in der Kommunikation die bewusst wird. Zwischen Freunden ist die bewusst. Das heißt, ein Freund kann im Raum sein, man braucht dann umständlich nicht mal auszusprechen, worum es geht. Es ist einfach unmittelbar klar. Und das, wenn man das weiß, also wenn man um Gott als diese Wirklichkeit weiß, als innere Einheit der gesamten Wirklichkeit, dann ist die ganze Wirklichkeitswahrnehmung grundlegend eine andere, wenn man diese Einheit ständig überall wahrnimmt. Und im Theoretischen, jetzt auch mit der Frage, wie ist Astrologie möglich, lösen sich mit einem Schlag ganz viele Fragen. Eben das, was du angedeutet hast, das Verhältnis von Makrokosmos und Mikrokosmos, ist nicht mehr nur ein alter Mystizismus, der wissenschaftlich nicht haltbar ist, sondern das ist einfach Realität. Und man muss nicht mehr versuchen, also jetzt aus dem Kausalen zu erklären, wie Astrologie funktioniert. Und trotzdem ist es nicht irgendwie unvernünftig oder so.
Okay, lassen wir das so stehen. Jetzt ist das Heidi dann Brigitte.
Also ich rede ja schon seit Jahren davon, dass diese Untersuchungen, die mehr so in Richtung gehen, bestimmte astrologische Begriffe zu untersuchen oder zu beweisen, also auf der Ebene von rein quantitativen Untersuchungen, dass die eigentlich zu nichts führen, sondern, also und vor allem, wenn man mal guckt, so diese ganzen Untersuchungen, die Eysenck ja so mal gesichtet hat, da gibt es eigentlich kaum Studien, die wirklich das untersuchen, was Astrologen in der Praxis wirklich tun. Also astrologische Forschung ist eigentlich sehr abgetrennt von dem, was in der Praxis tatsächlich läuft. Und meine Meinung ist, dass man da mehr so qualitative Untersuchungen durchführen sollte. Ich habe mich so in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt mit Psychotherapieforschung. Und da laufen ja ähnliche Sachen. Also da ist es mehr so, dass man schaut, inwieweit sind bestimmte psychotherapeutische Methoden wirksam. Da gibt es also Effektivitätsstudien und die fallen je nach Therapieschule unterschiedlich aus. Und interessant ist, was so die Gruppe um Klaus Grabe in Bern herum untersucht haben. Die haben ja da Wirksamkeitsstudien über, glaube ich, 20 Jahre hinweg gemacht. Und sind jetzt dabei, aus all den Methoden, die wirklich, also wo man Wirkungen erzielt in der Therapie, also dahin zu gehen, nicht mehr zu gucken, Therapeuten dahin zu schulen, dass sie eine bestimmte Schule und deren Methoden anwenden, sondern verschiedene Methoden, die sich als wirksam erwiesen haben, auf das Problem zuzuschneiden. Und man schaut also, auch jetzt, inwieweit es da eine übergreifende Theorie gibt, die all das zusammenfasst, was wirklich in der Therapie hilfreich ist. Und ich denke, auch das sollten wir vielleicht als Astrologen tun, zu gucken, ja, also was haben wir eigentlich wirklich zu bieten in der astrologischen Praxis und inwieweit ist das wirklich wirksam. Und was wir hier machen de facto ist, das was Klaus Grabe zum Beispiel bezeichnet als Aktivierung von Schemata. Also er bezeichnet das als Schemata, was ich verstehe, so unter astrologischen Konstellationen, die also zu gewissen Zeitpunkten besonders aktiviert sind. Das sind oft Zeitpunkte, in denen kritische Lebensphasen sind, die man astrologisch auch festmachen kann. Zu solchen Zeiten kommen ja Leute häufig in die Beratung. Und ich denke mal, dass man das auch in die Therapie mit einbauen kann. Also bewusst solche Schemata auch zu aktivieren, wenn man die im Horoskop erkennt. Ich möchte nur mal so zwei Sätze vorlesen, was Grabe also macht. In der Ausbildung von Therapeuten solche Schemata also mit einzubeziehen. Und das ist eigentlich das, was wir schon lange als Astrologen eigentlich in unserer Praxis tun. Also er schreibt zum Beispiel in dem Buch Psychotherapie im Wandel, in unserer eigenen, auf schematheoretischer Basis konzipierten Therapieausbildung lernen die Therapeuten als erstes das schnelle Erschließen der wichtigsten Beziehungsschemata des Patienten, Das würde ich sagen, sind die astrologischen Konstellationen, besonders Spannungskonstellationen, und werden darin trainiert, sich systematisch komplementär zu den wichtigsten erschlossenen positiven Zielen des Patienten zu verhalten. Es wird angenommen, dass dies den Patienten aufnahmebereiter macht für veränderungsorientierte Einflüsse von Seiten des Therapeuten. Auch in der Astrologie machen wir ja nicht eigentlich Diagnostik. Wir sagen ja nicht, das hast du uns ja auch in der Ausbildung beigebracht, wir sagen ja nicht dem Klienten, wie er ist, sondern wie er werden sollte, versuchen wir ihm aufzuzeigen. Dadurch, dass er dem Patienten zeigt, dass er ihn in seinen innersten positiven Zielen erkennt, auch wenn es dem Patienten in der gegenwärtigen Lebenssituation unter Umständen nur sehr kläglich gelingen mag, sie zu realisieren, versucht der Therapeut dem Patienten zu vermitteln, dass er ihm helfen wird, mehr so zu werden, wie er eigentlich gerne sein möchte. Dass er sich also als Verbündeter seiner positiven Ziele versteht, nicht als jemand, der anstrebt oder den Auftrag hat, den Patienten zu ändern. Und ich denke mal, genau das ist das, was wir in der Praxis tun, zumindest so wie ich meine astro-psychotherapeutische Arbeit verstehe. Und das sollten wir in Zukunft eigentlich gezielter untersuchen, mit anderen Methoden.
So jetzt die grave Wolke. Also da wird jeder Analytiker sagt, haben wir schon immer gesagt. Schemata.
Ich bleibe in der Reihenfolge. Brigitte ist dran.
Ich muss nicht mehr viel sagen, weil Sie haben dem vieles ausgesprochen, was ich sagen wollte. Ich stimme ihm sehr zu. Ich setze bei diesen Konstellationen an. Ich sehe darin, so wie Sie eben auch schon erwartet haben, die Jungschen Archetypen. Und ich möchte Ihnen mitteilen, dass unter den Jungianern, die nun glauben, dass sie sehr viel wissen über Archetypen, kein Konsens über eine sehr interessante Frage besteht, nämlich ob diese Archetypen wirklich existieren, ob das Entitäten sind. Die einen sagen das, sie existieren, und die anderen sagen, nein, wir müssen den Menschen helfen zu erkennen, wo sie von ihren archetypischen Fantasien ergriffen werden, damit sie aufhören zu glauben, dass sie existieren. Die Menschen sind möglicherweise sehr unterschiedlich in ihrem Bezug zu Archetypen. Und du hattest vorhin gesagt, die Wolke redet ja nicht. Ich finde dieses Wolkenbild sehr fruchtbar. Ja? Merkt man ja auch in der Diskussion. Aber da stimme ich nicht zu. Ich bin mir nicht so sicher, ob zum Beispiel das Horoskopbild an sich nicht zu dem einen oder anderen Astrologen auch wirklich redet. Vielleicht redet es auch zu dem Klienten, aber wir wissen nicht was. Wir können es nicht in Sprache übersetzen. Aber das kann durchaus als Reden empfunden werden. Und wir wissen nicht, welchen Einfluss das hat. Jedenfalls scheint mir so zu sein, dass die Übereinstimmung des Deuters, ob er nun Astrologe oder Therapeut anderer Herkunft ist, mit seinem Hintergrundsystem von besonderer Bedeutung ist für seine Effektivität, wobei dieses Wort also nicht sehr gerne wird. Ja.
Okay, Herr Struth, Sie sind dran.
Ja. Also erstmal wollte ich sagen, ich fühle mich so mit meinem Forschungsansatz, was Musik betrifft, ganz gut da auch wieder in diesem Problem und erkenne auch ganz vieles, was in der Musikwissenschaft diskutiert wird, wie man forschen soll und überhaupt die Bedeutung von Musik erkennt und Ähnlichkeiten so da wieder. Eine ganz äußere Frage ist erstmal, wodurch unterscheidet sich jetzt diese Suche nach Ähnlichkeit von der herkömmlichen Gestalt? Psychologischen Fragestellungen, also Horoskop auch als Gestalt oder überhaupt Ähnlichkeit von Gestalten. Und dann fiel mir aber jetzt in der Diskussion etwas auf. Ich hatte das so verstanden, dass die Feststellung von Ähnlichkeit grundsätzlich nicht mehr mit traditionellen, auch noch so ins Fraktale weiterentwickelten Techniken und Wissenschaften mit Ton funktioniert, sondern aufgrund der Empathie eine Art Interaktion darstellt. Das heißt, die Ähnlichkeit zwischen diesem Kamel und dem anderen lässt sich nicht durch eine noch bessere, noch mehr Forschungsgelder und noch mehr Computerprogramme mit Sprachähnlichkeiten so rausbringen, sondern wenn man nur die Interaktion zwischen Ihnen und dem Jungen betrachtet, das stiftet die Ähnlichkeit. Also was Sie Empathie nannten. Und das ist meines Erachtens eine sehr radikale Absage an Wissenschaft und Fortschrittsdenken. Das ist doch was sehr, sehr anderes. Und ich weiß es also, bei uns in der Musikwissenschaft ist es tatsächlich auch immer wieder dieses Problem, muss man zu so einem ganz radikalen Verständnis kommen, dass die Musik oder hier der Himmel, die Wolke, das Horoskopbild im Grunde nur Anlass ist, um zwischenmenschliche Beziehungen zu organisieren. Und alles, was als Eigenschaft, also Ähnlichkeit, erscheint uns ja vom Wort her als Eigenschaft dieses Dings. Die Wolke ist ähnlich dem und jenem und man kann das hoffentlich auch messen. Dass das alles Illusionen sind und es in Wirklichkeit nur bequeme Ausdrucksweisen sind für das, was zwischen uns passiert. Im Bereich der Musik ist es also ganz stark diskutiert, ob Musik überhaupt eine Bedeutung hat und einen Inhalt. Also es ist eine ganz alte Diskussion, die ist uralt. Und ob die in der Musik drin ist oder ob Musik immer nur Anlass ist, dass Menschen interagieren innerhalb bestimmter soziokultureller Zusammenhänge und so weiter, Bedeutung mit verbinden und dass man dann, wie entwickeln sich im Laufe des Lebens die Bedeutung und sowas. Die meisten Musikwissenschaftler haften natürlich immer noch an dem Material, wollen es immer noch immaterial nachweisen, weil das auch hier in Freiburg als Egebrecht, mein Doktorvater war das ja auch, ist einer so ein klassischer Mensch, der also immer noch die Idee hatte, Analyse des Materials, also Struktureigenschaften, so lang fortzutreiben, bis man zu der Bedeutung kommt. Also er hat sich da Fehlach immer berufen und hat auch von Gestalt und diesen Sachen dann gesprochen. Also wenn man das radikal nimmt, müsste das heißen, das Problem der Astrologie ist nicht, dass sie zu wenig Forschungsgeld hat und ist nicht, dass man jetzt die euklidische durch die fraktale Geometrie ersetzen müsste und ähnliches, sondern ist, dass man von der Idee loskommt, dass die Bedeutung im Bild liegt. Das ist, also das ist quasi das radikale Ding. Und wenn Sie mal das Midi-Planetarium und meine Untersuchung angucken, das ist nämlich die Untersuchung. Das versuche ich rauszugehen. Ich versuche, die Interaktion rauszugehen.